Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Zukunftsmusik, ein Podcast vom Zentrum Zukunft der Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer Reihe lernt ihr die Arbeit der Zukunftszentren kennen. Wir sprechen mit Unternehmen, Beschäftigten und Expertinnen über den digitalen, ökologischen und demografischen Wandel der Arbeitswelt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir ein Hallo zu unserer neuen Folge. Das ist die 8. Episode der Zukunftsmusik und auch heute stellen wir euch ein regionales Zukunftszentrum und ein von Ihnen betreutes Unternehmen vor. Mit dabei ist heute wieder meine geschätzte Kollegin aus dem ZZA, Tanja Larkheit. Hallo Tanja, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Martin.
Heute wird es spannend und wir haben nämlich heute zwar auch einen regionalen Schwerpunkt, der liegt in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, aber vielmehr auch noch einen branchenspezifischen. Denn unser heutiges Zentrum ist Pulsnetz, Mensch und Technik im Gemeinwesen, die im Gesundheits- und Sozialwesen aktiv sind. Aus dem Pulsnetz-Team ist heute Nils Müller mit am Start und außerdem freue ich mich, dass Kim-Julia Zeisig von der Abteilung Alten- und Pflegeheime der Stadt Wuppertal in unserer Runde mit dabei sind. Hallo Kim, hallo Nils, schön, dass ihr mit dabei seid.
Hi Martin, hi Tanja, danke für die Einladung.
Hallo zusammen, auch von mir vielen Dank für die Einladung.
Kim, du arbeitest bei der Stadt Wuppertal, die über einen Träger 5 Altenheime betreibt. Kannst du uns und unsere Hörenden einen kurzen Einblick in deine Arbeit geben?
Ja, total gerne. Die Stadt Wuppertal ist selbst Träger von 6 Alten- und Altenpflegeheimen. Wir haben rund 600 Bewohnerinnen und Bewohner und ich sitze ganz zentral an einem Standort und koordiniere von dort aus alle Themen rund um Digitalisierung, um Management, um auch Vergabe, Ausschreibung, Beschaffung von zum Beispiel innovativen Technologien.
Ja, spannend. Was sind denn so die größten Herausforderungen bei euch?
Zum einen der Faktor Mensch, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen in unserem Bereich. Das heißt, wir stehen gerade an einem Punkt, wo wir wie viele, viele andere Einrichtungen auch uns an die Telematik-Infrastruktur anschließen, wo wir die digitale Pflegedokumentation einführen. Und das bedeutet nicht zuletzt, dass alle Kolleginnen und Kollegen in der Lage sein müssen, mit Computern, mit Tablets und mit Technik umzugehen. Das heißt, das Thema Digitalkompetenz ist bei uns ein ganz, ganz großes und eine meiner größten Herausforderungen gerade.
Nils, du arbeitest bei Pulsnetz im Bereich Wissensmanagement und Kommunikation und bist promovierter Soziologe. Mhm. Und außerdem bist du ein begeisterter Podcaster, wie wir hier im Vorgespräch kurz herausgefunden haben. Was hat dich denn in den Bereich der Pflege verschlagen?
Das war tatsächlich eher Zufall, weil sich für mich nach meiner Hochschulkarriere, die geendet ist, wie Hochschulkarrieren so manchmal enden, weil die Hochschule irgendwann sagt, wir haben kein Geld mehr für dich, hat sich für mich einfach die Möglichkeit ergeben, hier bei Contech im Bereich Wissensmanagement eben anzufangen. Und da ich auch ein Steckenpferd immer auch so ein bisschen Digitalisierung, Technik ist, bisher vorher nie beruflich, hat sich dann eben angeboten, dass ich da in das Projekt Pulsnetz KI, also das Vorläuferprojekt sozusagen in der ersten Förderperiode der Zukunftszentren eingestiegen bin. Und dann bin ich jetzt erstmal noch dabei geblieben und finde das einfach einen sehr, sehr spannenden Bereich.
Und Kim, bevor wir genau darauf eingehen, wie ihr mit Pulsnetz zusammengearbeitet habt, kannst du uns nochmal abholen, wie ihr überhaupt auf Pulsnetz aufmerksam geworden seid und was war die Motivation am Ende, sich beraten zu lassen und die Angebote von Pulsnetz zu nutzen?
Auf Pulsnetz aufmerksam geworden sind wir schon vor deutlich über einem Jahr durch unseren Bundesverband und durch Austauschgremien, damals ursprünglich zum Trudi-Truck, wo wahrscheinlich der Nils gleich noch aus dem Nähkästchen plaudert, aber auch Pulsnetz bietet ja deutlich mehr an Trainings, Workshops, Unterstützungsleistungen und da wir, wie gerade gesagt, gerade an einem großen, großen Wendepunkt stehen und wie die meisten Einrichtungen einfach viel zu wenig Personal haben, sind wir natürlich für jede Form von Unterstützung dankbar und haben uns gedacht, Pulsnetz hat da ein richtig gutes Angebot und da fragen wir einfach mal ganz freundlich an, was wir da mitnehmen können.
Super, danke Kim. Dann würde ich mal den Ball gleich an Nils spielen. Was ist Trudi?
Trudi ist so ein bisschen das Aushängeschild, würde ich sagen, unseres Zukunftszentrums. Nicht unser einziges Angebot, aber so das Sichtbarste. Trudi steht für Truck der Digitalisierung. Streng genommen müsste man sagen Trucks der Digitalisierung, weil wir haben 3 Trudis. Das sind im Kern ausgebaute 3,5 Tonner, die wir so haben ausbauen lassen, dass wir hinten ja im Grunde so eine Art mobilen Messestand haben. Und der ist eben ausgestattet mit all dem, was es für die Branche an digitalen Technologien so gibt. Angefangen von so Sensoriksystemen, die zum Beispiel Stürze erkennen können oder irgendwie, wenn Menschen wohin laufen, wo sie nicht hinlaufen sollen, erkennen können, aber auch Themen abdecken wie VR-Brillen, wie Pflegedokumentation. Wir haben ein digitales Pflegebett dabei, Wunddokumentation. Also ganz, ganz viele Themen, die im Pflegebereich ganz relevant sind, wo wir eben so ein bisschen zeigen können, was gibt es gerade an Produkten auf dem Markt. Und mit diesem Truck fahren wir im Grunde konkret zu einzelnen Einrichtungen, um dort den Mitarbeitenden vor Ort einfach mal die Möglichkeit zu geben, sowas kennenzulernen. Ja, die Pflege ist ein sehr personalintensiver Bereich mit sehr knappen Personalressourcen. Das heißt, da ist es mal nicht möglich, irgendwie die ganze Belegschaft einer Einrichtung mal eben zu irgendeiner Messe nach Düsseldorf zu bewegen, um dann da mal zu sehen, was es so gibt. Sondern wir kommen eben dann tatsächlich mit Trudi an die Einrichtung, stellen uns da irgendwo auf dem Parkplatz, Innenhof, wo auch immer Platz für uns ist, und können dann den Mitarbeitern eben in 3-4 Stunden einfach mal so die komplette Bandbreite dessen eröffnen, was es in der Branche mittlerweile so gibt. Damit die auch einfach mal das anfassen, es kennenlernen, eine konkrete Idee davon haben, was Digitalisierung der Pflege überhaupt bedeutet, und da ja im Grunde mal so einen Kontakt ermöglichen und kennenlernen ermöglichen.
Ich finde das total spannend. Ich habe bei euch auf der Seite gelesen, oder in dem Video war es, Trudi, der Food Truck ist nur mit neuen Technologien. Also so kann man sich das vorstellen. Wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen, sowas zu konzeptionieren und dann zu bauen am Ende auch?
Ja, also Foodtruck, wir verkaufen nicht, das ist der große Unterschied. Wir sind nicht im Interesse irgendwelcher Hersteller unterwegs, die irgendetwas verkaufen wollen oder besonders gut dastehen lassen wollen. Wir sind eben, auch weil wir öffentlich gefördert sind, einfach da ein neutraler Darsteller sozusagen. Deswegen, wir verkaufen da jetzt nichts. Das ist eine Idee, die ist entstanden, eben auch schon, muss jetzt mindestens 5 Jahre her sein, eher mehr, eben aus unserem Konsortium. Ich kenne die genaue Herkunftsgeschichte nicht, aber ich gehe davon aus, dass das damals die Hochschule Hof, die Diakonie Baden und eben wir die Contec waren, die so diese Grundidee hatten und dann darum im Grunde das Konsortium gebaut haben, um eben genau diesen Kontakt, diesen Zugang irgendwie zu ermöglichen und das Ganze irgendwie real werden zu lassen und nicht so im Abstrakten schweben.
Und Kim, wo hast du jetzt nochmal Trudi kennengelernt? Also durch Zufall bist du auf Trudi aufmerksam geworden und hast dann gedacht, Mensch, das ist für unsere Häuser auch interessant und wir fragen mal an, ob die zu uns kommen. Kannst du uns die Geschichte nochmal genauer erzählen?
Das war tatsächlich Zufall. Die allermeisten Pflege- und Altenpflegeheime sind in irgendeiner Form vernetzt über ihre Verbände, über Austauschgremien, und da haben sowohl ich als auch meine oberste Chefin das Thema mal mitgebracht. Und weil ich selber sehr, sehr technisch affin bin und viel Spaß an neuer Technik habe und damit mal rumzuexperimentieren, habe ich mir das Video zu Trudi angeguckt, habe mir angeguckt, wo Trudi unterwegs war, und habe gedacht, das ist absolut was, um die Kolleginnen und Kollegen in den Häusern mal echt abzuholen und denen zu zeigen, dass Digitalisierung gar nichts Schlimmes ist, sondern dass man da echt Spaß mit haben kann. Und habe dann bei Pulsnetz einfach mal angefragt, ob Trudi nicht Lust hat, mal bei uns vorbeizukommen. Und weil wir relativ groß sind und ich gedacht habe, viel hilft viel. Nicht nur einmal, sondern direkt 3 Tage am Stück. Weil wenn man schon mal da ist, kann man sich in Wuppertal auch mal gut umtun.
Ja, super. Und wie war es für dich und vor allem auch für die Mitarbeitenden?
Tatsächlich durchweg begeistert, muss man so sagen. Wir sind, was das Alter der Kolleginnen und Kollegen betrifft, wirklich kunterbunt aufgestellt. Das geht los bei den Azubis, die so ja um die 20 rum meistens ein bisschen jünger sind, bis zu den Kolleginnen und Kollegen, die bald in Rente gehen. Und von allem war etwas vertreten und alle waren interessiert, von der Pflege durch den sozialen Dienst. Jede Einrichtungsleitung wollte ganz unbedingt dabei sein. Jede Pflegedienstleitung wollte sich das anschauen. Personaler waren mit dabei, unsere Verwaltungskräfte, jeder wollte mal schauen. Wir haben den Vorteil, wir haben in jedem Haus wirklich große Stellfläche gehabt. Das heißt, wir konnten Trudi auch gut sichtbar platzieren, sodass auch der ein oder andere Bewohner tatsächlich mal rausgekommen ist und sich das angeschaut hat. Vor allem, weil die Kollegen bei schönem Wetter die Liegestühle ausgepackt haben. Das kam sehr gut an. Viele Kolleginnen und Kollegen haben mitunter Berührungsängste, was Technik betrifft. Die sind durchaus neugierig, aber die trauen sich immer nicht so. Und Trudi hat halt einfach die Möglichkeit geboten, zu zeigen, aber auch den Kollegen einfach mal was in die Hand zu drücken. Ich weiß nicht, ob schon Zeit ist für ein Anekdötchen über Peanut.
Unbedingt.
Peanut war unser Superstar. Peanut ist ein, ja, im Grunde genommen ein kleiner Roboter, so vom Format von so einer, ja, von so einer Hauskatze im Grunde genommen. Sieht aus wie eine Erdnuss, deswegen Peanut. Ist ganz flauschig und hat ein Schleifchen um. Und wenn man Peanut auf dem Arm hat, reagiert Peanut auf einen. Ist eigentlich für Bewohner mit Demenzerkrankung gedacht, die keine Haustiere haben können und dürfen. Und Peanut schnurrt eben, je nachdem, wie man mit ihm interagiert. Und wir hatten bei 5 Veranstaltungen immer eine Kollegin, die Peanut irgendwann für sich entdeckt hat und ihn auch hartnäckig nicht wieder rausgerückt hat. Wir mussten gut aufpassen, dass Peanut nicht entführt wird. Und das sind einfach so Schlüsselmomente, wo man merkt, da kommt was an. Und Peanut ist so ein Eisbrecher gewesen. Auch das war mal mit so das Erste, was wir gezeigt haben. Da war die Begeisterung dann auch groß.
Was ich vor allem raushöre, ist, dass dann auch nicht ein Produkt gekauft wird von einem Haus und dann müssen die Mitarbeiter das in ihre Praxis gleich irgendwie anwenden und dann kommt vielleicht so ein Widerstand, sondern dass Trudi erstmal so ein Experimentierraum ist. Mhm. Und gibt es so 1-2 Tools, wo ihr danach gesagt habt, das schaffen wir jetzt an, damit wollen wir auch in der Praxis arbeiten?
Ja. Zum einen die VR-Brillen. Tatsächlich, da hat es ein bisschen tatsächlich gepasst, weil wir uns zuvor der Wuppertaler Zoo bietet, virtuelle Zooführungen über VR-Brillen an. Mit denen waren wir vorher schon im Gespräch. Natürlich ist es aber was anderes. Es gibt Hersteller, die spezialisiert sind eben auf insbesondere demenzerkrankte Personen, aber auch für kognitiv eingeschränkte Personen. Das war nochmal schön zu sehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und schön ist, dass Trudi eben nicht nur einen Anbieter dabei hat, sondern mehrere, dass man hinterher eine Liste entsprechend der Anbieter bekommen hat und der Produkte und wir da einfach die Möglichkeit haben, mal zu schauen. Und gerade die VR-Brillen sind wirklich eine optimale Idee, um Fördergelder abzugreifen, weil sowas immer sehr, sehr gerne gefördert wird, wenn man mal neue Wege geht. Das zweite Produkt ist tatsächlich das Thema E-Learning für die Kolleginnen und Kollegen. Es gibt unterschiedliche Lernplattformen, angefangen bei Plattformen, die wirklich über 45-minütige Videotutorials arbeiten, aber auch mittlerweile Lern-Apps, nicht nur für Azubis, auch für ausgelernte Kollegen, die Pflichtfortbildung sehr gamifiziert abbilden, wo ich Erfahrungspunkte sammle, wo ich einen kleinen Charakter habe. Und das war auch auf jeden Fall ein großes Thema für uns, weil Fortbildung immer viel Personalkapazitäten einfach in Anspruch nehmen und gleichzeitig 45 Minuten, 1,5 Stunden Dauerbeschallung mitunter nicht ganz so spannend sind, wie wenn man da ein nettes Gimmick dabei hat, wie so einen alten Opi, dem man dann einen Hut aufsetzen kann, wenn man eine Session abgeschlossen hat.
Wir bleiben halt alle Kinder, ne? Egal in welchem Alter.
Ja, aber das ist vielleicht nochmal ein Punkt, wo ich nochmal einhake, also was gerade auch was rüberkam nochmal. Wir haben eben auch, oder wir versuchen, soweit es der Markt halt hergibt, für jede Produktgruppe und jeden Anwendungszweck auch tatsächlich mehrere Produkte in Trudi dabei zu haben, um auch so ein bisschen Spektrum abdecken zu können. Weil es gibt oft sehr mächtige Produkte, die aber gleichzeitig erstens sehr teuer und zweitens eher aufwendig in der Einführung sind. Und dann gibt es aber in der gleichen Kategorie oft auch sehr niedrigschwellige Produkte, die man einfach mal so auch inoffiziell sozusagen nutzen kann, um mal so eben kurz eine Kleinigkeit zu erledigen, ohne dass man gleich einen großen Einführungs- und Change-Prozess im Unternehmen da drumherum wickeln muss. Das ist tatsächlich auch nochmal so ein Punkt, wo wir einfach durch diese Förderung die Möglichkeit haben, das auch alles mal zu zeigen und in seiner Bandbreite, ohne dass wir was verkaufen müssen.
Und man muss dazu sagen, die Produkte, das hat man direkt gemerkt, haben auch die Kreativität bei den Kolleginnen und Kollegen absolut angeregt. Eine Kollegin hat so ein bisschen traurig tatsächlich erzählt, sie hätte mal eine ältere Dame gehabt, die war als Kind und auch als junge Frau immer viel draußen wandern in den Bergen im Schnee und hat ihr dann immer erzählt, ne, jetzt schneit es draußen, die war aber bettlägerig, konnte es nicht mehr sehen und dann war sofort die erste Erkenntnis, wenn wir so eine VR-Brille haben, dann kann sie die tragen und dann gehe ich raus mit einer Schüssel und hole ihr Schnee rein, damit sie den Schnee, die Kälte spüren kann und gleichzeitig eben vor ihren Augen eine verschneite Landschaft hat. Ich gedacht habe, und so soll Digitalisierung sein, Kreativität fördern.
Ja, also oh, da geht einem das Herz auf. Das ist so eine schöne Geschichte. Danke, Kim, dass du das mit uns geteilt hast. Nils, ich hätte auch noch mal eine Nachfrage. Wie oft kommt denn dieser Truck zum Einsatz? Und hast du noch mehr? Hast du auch solche Erfolgsgeschichten, die Kim uns gerade erzählt hat?
Trudi ist erstmal ein bisschen saisonales Geschäft. weil es ist, wie gesagt, ein mobiler Messestand. Das heißt, wenn wir irgendwo ankommen, klappen wir im Grunde die eine Seite komplett auf, haben dann da ein Podest, was wir eben auch noch als Fläche einfach nutzen können. Das heißt aber auch, dass es da relativ schnell relativ kalt wird, wenn das Wetter nicht mitspielt. Das heißt, wir sind mit Trudi unterwegs so normalerweise zwischen April und Oktober, so in der Größenordnung, dass man das machen kann. Und so Geschichten gibt es im Grunde immer, gibt es in jeder Einrichtung natürlich immer etwas andere, aber dann auch wieder sehr ähnliche, dass an der einen oder anderen Stelle dann solche Ideen aufkommen. Das Thema VR hat Kim jetzt gerade schon angesprochen. Dann haben wir aber auch ein Thema Wunddokumentation. Da muss eben die Wunde vermessen werden, da muss eventuell die Tiefe der Wunde vermessen werden, da muss eine gewisse Einschätzung des Wundcharakters vorgenommen werden. Da gibt es mittlerweile auch Tools, die das sozusagen automatisieren können und dann auch die Dokumentation dafür gleich erledigen, wo dann auch die allermeisten Teilnehmenden sofort sagen, oh, wie cool, das spart, das würde uns so viel Arbeit sparen, wenn wir das hätten. Das ist dann eher so die pragmatische Ebene. Das muss man sowieso nochmal dazu sagen, wenn es um Digitalisierung in der Pflege geht, dann ist oft so diese Angst im Raum, dass dann irgendwelche Roboter Körperpflege übernehmen oder ähnliches. Und darum geht es halt in den seltensten Fällen. Also Roboter haben wir zum Beispiel gerade gar keine an Bord, die irgendwie sowas in der Art tun, sondern es geht um Verwaltungsprozesse, um Dokumentation, um solche Themen wie VR in der Biografiearbeit, in der kognitiven Aktivierung und so weiter und so fort. Da wird das eben eingesetzt und nicht jetzt im bewohnenden Zimmer am Körper auf irgendeine Art und Weise, außer eben in einzelnen sehr spezifischen Fällen.
Ja, du hast ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, dass ihr auch über längere Zeit da immer unterschiedliche Sachen auch testet und aktuell auch über 60 unterschiedliche Technologien ja dabei habt. Was habt ihr denn selber so für euch gelernt oder wie habt ihr euch denn weiterentwickelt über die Zeit?
Also es ist natürlich erstmal, dass der Markt sich in der Zeit massiv weiterentwickelt hat. Meine Beobachtung ist tatsächlich, dass so ein bisschen der Pragmatismus eingekehrt ist in den Markt, möchte ich sagen. Also dass am Anfang, in der ersten Zukunftszentrenphase vor 2000, wann war das? Also 21, 22, genau in der ersten Förderphase des Projektes, da hatte man immer noch so das Gefühl, jeder Anbieter, der in den Markt kommt, hat irgendwie ein technisches Produkt, aber will eigentlich eine große Plattform entwickeln. Will eigentlich so die Plattform werden, über die alles sich organisiert. Haben dann aber ganz schnell gemerkt, dass da im Markt einfach keinerlei Interesse dran besteht, irgendwie eine neue große Plattform einzuführen, dass alle immer gefragt haben, das ist auch bei uns bei Trudi so gewesen, funktioniert das denn mit den gängigen Dokumentationssystemen? So, und das hat man eben auch bei den Produkten im Markt gemerkt, dass die immer mehr auch genau darauf gehen. Dass die nicht mehr sagen, wir sind unsere eigene, wir machen eine eigene Plattform, wir machen das eigene große Ding, sondern wir schließen uns an die Dokumentationssysteme an, die im Grunde so ein bisschen als ein zentraler Hub in den Digitalisierungsbemühungen ja im Kern gesetzt sind, weil die müssen halt eh da sein und das ist auch das, was die meisten Einrichtungen auch schon in gewisser Weise vorangetrieben haben, also wo so ein Digitalisierungsschub auch einfach schon stattgefunden hat oft und wo man sich dann natürlich besser dranhängen kann. Das ist für mich so ein bisschen die größte Bewegung im Markt und dann das Thema KI, wobei sich das jetzt bei uns im Markt gefühlt auch eher dadurch auszeichnet, dass halt Produkte ein bisschen besser die Dinge können. Also dass die Wunderkennung ein bisschen besser funktioniert, dass die Spracherkennung bei der Dokumentation im Handy ein bisschen besser funktioniert. Das sind jetzt alles nicht die Revolutionen, aber es kann halt einzelne Arbeitsschritte konkret verbessern und das ist ja im Grunde das, wo wir bei Digitalisierung auch hingucken müssen.
Also ist Trudi ja wirklich wie so ein Türöffner erstmal, um die Belegschaft erstmal abzuholen und mitzunehmen auf dem Weg in die digitalisierte Pflege sozusagen. Ich weiß, dass ihr ja auch Trainings zusammen umgesetzt habt. Kim, was genau habt ihr noch mit PulsNetz gemacht? Kannst du uns das auch noch erzählen?
Auf jeden Fall total gerne, denn auch das waren sehr schöne Erfahrungen. Ich habe eingangs gesagt, dass der Faktor Mensch ein ganz großer ist, insbesondere im Bereich Digitalkompetenz, Umgang mit den Medien, mit Tablets, mit Computern, mit der digitalen Pflegedokumentation. Aktuell sind wir wirklich noch auf dem Stand, dass wir über Papier dokumentieren. Das heißt, im beruflichen Alltag ist der Anteil der Zeit, den die Kolleginnen und Kollegen am Computer verbringen, annähernd verschwindend gering. Und deswegen, vor dem Hintergrund, dass jetzt viel Technik auf uns zukommt, haben wir eben entdeckt, dass PulsNetz auch Trainings anbietet, unter anderem eben das Thema Digitalkompetenz. Und darüber sind Nils und ich dann auch in Kontakt gekommen, dass wir gesagt haben, ja, Wuppertal, wir könnten uns das gut vorstellen. Und auch hier das Trudi-Allround-Prinzip für eine Einrichtung, das lohnt nicht. Wir haben 6, kommt doch bitte direkt mal 3 Tage vorbei und wir machen an 3 Tagen 6 Einrichtungen Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir da Schulungslaptops zur Verfügung hatten. Wir hatten die entsprechenden Schulungsräume und haben dann immer zwischen 10 und 12 Kolleginnen und Kollegen, freiwillig natürlich, wer da Lust und Zeit hatte und gesagt hat, da kann ich was für mich mitnehmen, zusammengeholt und haben ganz einfach und strukturiert angefangen, den Kolleginnen und Kollegen zu erklären, guck mal, ne, das ist im Grunde genommen der Laptop, wie schalte ich ihn an, wie melde ich mich an, wie gehe ich mit dem Internet um, wie schreibe ich eine E-Mail, wie mache ich einen Termin, wie finde ich Dinge wieder, wie gehe ich sensibel um mit Technik, mit Internet, mit E-Mails. Auch das kam flächendeckend wirklich richtig gut an. Wir haben schon, ich spoiler ein bisschen, PulseNet kommt nämlich wieder. Und wir haben schon Teilnehmerlisten, die wirklich eine beachtliche Länge haben, weil alle Kolleginnen und Kollegen unbedingt wahlweise nochmal wollen oder halt mitbekommen haben, dass es so gut angekommen ist, dass sie gesagt haben, ich will das auch mal haben.
Nils, willst du es gleich ergänzen, wie es aus deiner Perspektive lief?
Ja, natürlich. Ich kann das nur zurückgeben. Das war für uns tatsächlich, wir haben dieses Training Digitalkompetenz mal konzipiert, eben genau in dieser Form, wie ich jetzt mit, wie es Kim jetzt gerade geschildert hat, um das in Einrichtungen oder bei Trägern eben direkt vor Ort zu kommunizieren. Da haben wir dann erstmal Schwierigkeiten gehabt, eine Nachfrage für zu finden, kann ich gleich auch noch was zu sagen. Und haben das als freie Online-Trainings angeboten. Das hat so mäßig funktioniert. Aber dann hatten wir eben die Möglichkeit, das in Wuppertal mal zu machen, weil es eben ein bisschen voraussetzungsvoll ist. Kim hat es gerade schon angedeutet. Man braucht halt die IT-Infrastruktur, um solche Schulungen durchzuführen. Und das ist leider oft einfach nicht gegeben, weil es einfach im Alltag auch nicht nötig ist. Da hatten wir jetzt da die große Chance, das zu tun. Und das hat tatsächlich extrem gut funktioniert. Und es hat uns, finde ich, auch nochmal gezeigt, gerade die wir so ein bisschen, ne, die Technik mögen und auch schon uns seit Jahrzehnten irgendwie mit der Technik wie selbstverständlich irgendwie auseinandersetzen, dass da draußen ganz, ganz viele Menschen sind, für die das tatsächlich noch fremd ist. Denen das zumindest, abseits jetzt von der privaten Handynutzung, einfach noch, ich möchte das Zitat nicht bringen, aber ich bringe es wieder, Neuland ist. Und ich rede jetzt noch nicht mal vom Internet, sondern vom Computer an sich. Und dass wir das auch immer im Blick haben müssen, dass wir auch immer, wenn wir darüber nachdenken, irgendwo Dinge einzuführen, irgendwo Dinge anzubieten oder für gut zu halten, dass wir immer im Blick haben müssen, dass da Menschen sind, die wir erstmal abholen müssen. Ich mag eigentlich diese Formulierung nicht, wir müssen nicht abholen. Als stünde die Person irgendwo rum und würde drauf warten und wär völlig desorientiert. Das sind die natürlich auch nicht. Aber wenn wir wollen, dass sie mitkommen, müssen wir sie abholen. Das fand ich da nochmal sehr, sehr eindrucksvoll und hat mich auch nochmal ein bisschen bescheiden gemacht, sozusagen, mit dem, was man sich als Digitalisierer so alles wünscht und was irgendwie realitätsnah auch tatsächlich umzusetzen ist.
Ja, und dass halt Gewohnheiten, ob im privaten Bereich oder für eine Organisation, dass neue Gewohnheiten einzuführen und alle mitzunehmen, das ist doch schwieriger, als man sich das vorstellt, ne?
Ja.
Wie haben sich die Abläufe denn verändert? Also gibt es jetzt schon digitale Tools, die ihr jetzt wirklich umsetzt, also im Bereich der Dokumentation?
Im Bereich der Dokumentation werden wir im nächsten Jahr einsteigen. Wir sind gerade dabei, ein Tool auszugucken bzw. ausgucken zu lassen. Da wir in städtischer Trägerschaft sind, sind wir an die Regelungen zur öffentlichen Ausschreibung und Vergabe gebunden. Deswegen darf ich leider nicht sagen, hey, das gefällt mir, das hätte ich gerne. Nichtsdestotrotz sind wir da gerade dabei, uns umzuschauen. Natürlich das Thema Telematikinfrastruktur. Heute ist Stichtag, 1.7. Ja. Müssen alle Pflegeeinrichtungen angebunden sein. Stellt sich die Bundesregierung so vor. Ich erzähle kein Geheimnis, wenn ich sage, das stimmt so nicht. Stichtag gestern waren es 30% der Pflegeeinrichtungen bundesweit, die überhaupt angeschlossen sind. Ich glaube nicht, dass sich von gestern auf heute so viel getan hat. Aber das bedeutet für die Kolleginnen und Kollegen deutlich mehr Umgang nochmal mit auch einem E-Mail-Programm. Das klingt jetzt, ne, Nils, du hast es gerade gesagt, das klingt für uns alte Hasen wie, ja, E-Mail. Ja, aber es gibt einfach Menschen, die haben da in ihrem Alltag nichts mit zu tun. Die können hervorragend mit Handy und WhatsApp, aber eine E-Mail ist dann wieder was anderes. Und dann eben dieses Thema E-Learning wird bei uns jetzt ganz groß. Wir testen jetzt 2, 3 Lösungen, die wir über Trudi kennengelernt haben und entscheiden dann, welche es denn, wenn es zeitlich hinhaut, zum nächsten Schuljahr werden wird, dass insbesondere die Azubis da einen Mehrwert haben, aber auch die Kolleginnen und Kollegen über die Fortbildungen.
Ich habe ja auch mal eine Zeit lang als Pflegehelfer gearbeitet, neben dem Studium. Und da habe ich das damals auch mitgekriegt. Da war die Umstellung von analog auf digital. Und mein Eindruck damals war, das hat sehr viel Zeit und Ressourcen gefressen von der Pflege. Und die hatten dann wirklich, also im Vergleich, eine halbe Stunde pro Schicht irgendwie mal zu dokumentieren, ist dann exponentiell angewachsen. Stellt ihr das auch fest und gibt es da vielleicht auch Mittel und Wege, das Ganze vielleicht so zu handeln, dass es auch in der Pflege nicht sozusagen überhand nimmt, dass sie auch noch genug Zeit haben für die Leute?
Ich kann da nochmal anders aus dem Nähkästchen plaudern. Ich komme tatsächlich ursprünglich aus dem IT-Bereich der Stadt und habe da andere Softwarelösungen schon implementiert und dort die Begleitung, Umstellung, Papierakte, digitale Akte für die komplette Stadtverwaltung mit knapp 5000 Mitarbeitern begleitet, kennen das Thema daher. Und man muss ganz klar sagen, jeder, der behauptet, zum Stichtag X führe ich was Digitales ein und dann haben alle sofort weniger Arbeit, das ist, Entschuldigung, bitte völliger Blödsinn. Das funktioniert halt einfach nicht. Es sind Umstellungsprozesse, nicht nur praktisch, sondern insbesondere in den Köpfen der Menschen. Ne? Festgefahrene Strukturen, Arbeitsabläufe, die wirklich über Jahrzehnte hervorragend funktioniert haben, funktionieren im digitalen Raum einfach nicht mehr. Also man hat immer eine Übergangszeit, die mindestens mal ein halbes Jahr ist, aus der Erfahrung heraus auch gerne mal ein Jahr, anderthalb sogar, je nachdem faktisch auch, wie gut die Systeme laufen. Nicht jedes Stück Technik funktioniert überall gleich gut, das ist leider einfach so. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Nils hat vorhin das Thema KI angesprochen, es wird immer größer, das Thema, gerade was Unterstützung betrifft. Viele Pflegedokumentationssoftwarelösungen haben eine KI angebunden, viele selbst programmiert, andere haben eingekauft, die das Denken nicht abnehmen, aber die, ich sag mal, die handwerklichen Tätigkeiten. Nicht jeder hat den Fingerschreibkurs gemacht, das ist einfach mal so. Und wenn ich dann da x Seiten Biografie niederschreiben soll, dann ist das einfach zeitraubend, wenn ich das bekannte Zwei-Finger-Adler-Suchsystem auf der Tastatur mache. Und ganz viele Tools sind eben damit Spracheingabe, wo eine KI hintergeschaltet ist, die vielleicht ne, auch fremdsprachliche Ausdrücke übersetzt, die M's rausnimmt, die vernünftige Zeichensetzung da einbaut. Es gibt Anbieter, da wird so eine komplette Maßnahmenplanung generiert und macht dann direkt Vorschläge für weiteres Vorgehen. Das sind alles Dinge, das nimmt den Kollegen die fachliche Arbeit nicht ab, aber es schafft ihnen einfach mehr Zeit, indem es eher das Handwerkliche erleichtert.
Und es scheint ja wirklich ein absoluter Mehrwert zu sein, dass du aus dieser Informatik-Richtung kommst von deiner Biografie und dass die Häuser anscheinend da auch gut mitnehmen kannst und schon weißt, was man vielleicht machen kann. Ne? Kannst du das nochmal einschätzen, wie wichtig es ist, an so bestimmten Schnittstellen auch bestimmte Kompetenzen zu haben, um alle mitzunehmen?
Ich habe einen etwas schrägen Background, möchte ich sagen. Ich bin nämlich eigentlich gelernte Buchhändlerin, habe dann ein duales Studium gemacht, bin Beamtin geworden im Verwaltungsbereich und bin dann in der IT gelandet, ohne irgendwie da was studiert und gelernt zu haben. Und das ist, glaube ich, einfach der Vorteil. Ich habe 5 Jahre in der IT gearbeitet als Schnittstelle zwischen den Kollegen, die IT gelernt haben und denen, die Verwaltung machen. Also wirklich als Übersetzer von der einen Sprache in die andere, habe von beiden Seiten was gelernt und das kommt mir jetzt gerade zugute. Ich komme nicht aus dem Pflegebereich, ich lerne da ganz viel von den Kollegen aus den Häusern. Umgekehrt glaube ich, dass es mir leichter fällt, als den Kollegen rein aus der Technik zu erklären, was wie funktioniert, was wichtig ist. Ja, wir müssen auch darauf achten, dass wir viele Worte nicht wie selbstverständlich gebrauchen. Das haben wir auch in den Trainings gemerkt. Aber ich glaube, dass es ein absoluter Vorteil ist, wenn man aus dem Bereich Erfahrung gesammelt hat, auch was einfache Dinge betrifft. Ne? Man kennt es, ich habe eine sehr, sehr liebe Kollegin, die kommt häufig schon mal, ruft quer über den Flur, Kim, mein Headset geht schon wieder nicht. Meistens ist es ein, drück mal den Anknopf oder guck mal, ob der USB-Stick richtig sitzt. Für uns ist es selbstverständlich, für andere Kolleginnen und Kollegen noch nicht. Und da zu unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Super, vielen Dank, Kim. Und Nils, kannst du noch mal kurz sagen, wie bewirbt ihr Trudi sozusagen? Und das ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte mit Trudi. In meinen Augen könnte es noch mehr Trudis geben, außer die drei.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben 3 Trudis. Eine betreuen die Kollegen der Hochschule Hof in Bayern. Eine wird von den Kollegen der Diakonie Baden in Baden-Württemberg betreut. Und wir sind eben in Nordrhein-Westfalen unterwegs von der Contec. Ja, wir bewerben im Grunde ganz viel eben in den Strukturen. Also es war gerade am Anfang des Projektes relativ viel Arbeit. Wir kommen jetzt, also alle Konsortialpartner kommen ohnehin schon aus der Branche. Wir haben auch noch Wediso und Finsots, zwei große Branchenverbände mit dabei und das IAT, IAO von der Uni Stuttgart, die auch schon lange in dem Bereich unterwegs sind. Das heißt, da sind bestehende Netzwerke da. Aber wir sind eben ganz stark eben auf so Multiplikatoren gegangen, was Kim auch gerade sagte, Verbände, über die wir kommuniziert haben, in irgendwelchen Fachpublikationen sind wir eben immer mal wieder auch aktiv. Also jetzt nicht wie hier im Podcast für die Zukunftszentren, aber eben in Pflege-Digital-Podcast und Ähnlichen sind wir auch schon zu hören gewesen. Und natürlich, klar, wir sind jetzt aufgrund der Förderlogik so ein bisschen reduziert eben auf die drei Bundesländer. Mit den anderen Bundesländern ist es natürlich nochmal was anderes. Die haben Truti bislang noch nicht so viel zu sehen gekriegt.
Wie würdest du denn das aus deiner Perspektive sehen mit den Digitalkompetenzen und den Workshops, die du ja auch jetzt nicht nur in Wuppertal mit begleitet hast, Nils, sondern auch an anderen Stellen? Wie wird das typischerweise so von den Leuten aufgenommen?
Also bei Trudi wird das tatsächlich sehr gut angenommen, wie Kim das gerade auch schon sagte. Bei den anderen Trainings müssen wir ein bisschen unterscheiden. Wir haben Trainings mit unterschiedlichen Zielgruppen. Wir haben einmal das Digitalkompetenztraining, was wir auf dem Wuppertal gemacht haben, was sich tatsächlich an beruflich Pflegende richtet, denen wir direkt irgendwas vermitteln. Da ist es oft sehr schwer, Teilnehmende einfach zu werben, wenn man nicht jetzt so Konstellationen hat wie jetzt in Wuppertal. Einfach, weil die natürlich zeitlich massiv gebunden sind und weil wir eben primär online aktiv sind und die Zielgruppe sich oft nicht so sehr online bewegt und damit natürlich dann auch so ein bisschen schwerer zu erreichen ist. Deswegen setzen wir bei unseren Trainings sehr stark auf ja, eher die Ebene, auf der Kim jetzt unterwegs ist, also Digitalisierungsbeauftragte, Zentralverwaltung bei den Trägern, Einrichtungsleitungen etc., wo wir eben dann eher so eine Führungsebene ansprechen, wo wir dann weniger Digitalkompetenz vermitteln als eher Digitalisierungskompetenz. Also das ist so ein bisschen immer für uns der Unterschied. Digitalkompetenz, wie gehe ich mit dem Computer um, salopp gesagt, und Digitalisierungskompetenz, wie führe ich digitale Dinge irgendwie in Organisationen, in Einrichtungen ein. Und da sind wir dann mit den Trainings auch wieder, treffen wir, glaube ich, auch einen Nerv. Da wird auch viel nachgefragt. In den letzten Monaten natürlich, was Kim gerade auch schon andeutete, Telematik-Infrastruktur ganz stark, aber auch so Themen wie Digitalisierungsstrategie. Wir starten jetzt tatsächlich Anfang Juli mit einem neuen Training zum Thema digitale Kommunikation, die dann auch gut nachgefragt werden. Künstliche Intelligenz ist auch noch ein Training, was wir zum Beispiel anbieten, wo man sich da auch ein bisschen zum Thema aufschlauen kann. Und eben immer aus der Perspektive der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, also auch nicht nur Pflege, sondern auch soziale Arbeit, Eingliederungshilfe, Gesundheitsbereich ein bisschen breiter, da decken wir relativ viele Bereiche ab.
Also ich finde, wir haben jetzt echt schon ein richtig tolles Bild von eurer Arbeit bekommen. Und wie gesagt, es gibt ja auch so einen Film von Trudi, das werden wir, denke ich mal, auch verlinken. Ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage an euch. Also das Programm der Zukunftszentren unterstützt halt Unternehmen, vor allem kleine und mittlere Unternehmen, beim digitalen, demografischen und beim ökologischen Wandel. Wir haben jetzt so vor allem heute über das Thema Digitalisierung gesprochen und dass in der Pflege natürlich der demografische Wandel ein Riesenthema ist, das wissen wir alle. Aber wie ist es eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit? Gibt es dafür Raum? Spielt das eine Rolle? Ist es ein Thema? Oder nehmen die anderen beiden Themen so viel Raum ein, dass man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Pflege bisher noch nicht so auseinandersetzt?
Das Thema Nachhaltigkeit ist ein zweischneidiges Schwert, muss man sagen. Auf der einen Seite, viele städtische Träger kennen das, sind wir ja verpflichtet, wenn wir Dinge beschaffen wollen. Und da rede ich jetzt nicht nur von, wir kaufen Möbel, sondern wirklich, wir kaufen auch Dienstleistungen ein. Wir sind von Seiten der Stadt natürlich angehalten, nachhaltig zu beschaffen. Die Idee dahinter ist eine gute. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Das muss man einfach sagen. Das geht los wirklich bei, ich serviere zum Beispiel zum Mittag Essen, das ein x-tel Anteil Bioprodukte hat. Ich hätte gerne am liebsten den Bauern von drei Häuser weiter, weil der immer so schöne Tomaten zieht. Das würde auch kurze Lieferwege bedeuten. Das kriegen wir so einfach leider gerade im öffentlichen Bereich nicht immer so durchgesetzt, wie wir es gerne hätten. Dann gibt es dieses Thema, das in vielen Pflegeeinrichtungen gerade aktuell ist, das Thema Verblisterung von Medikamenten. Also das maschinelle Vertüten von Tabletten für die Bewohnerinnen und Bewohner, dass ich quasi meine Medikamentenration, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt komme, komplett aus einer Tüte bekomme. Tütchen sind jetzt, wie das Wort irgendwie schon sagt, ziemlich plastikhaltig. Das ist alles nicht so richtig schön. Da ist man gerade am Überlegen, wie man das anderweitig lösen kann. Da sind viele auch unterwegs, aber es hängt halt immer viel dran, wenn ich sage, ich guck mal, dass ich irgendwie anders verbließ da, irgendwie aus Pappe, dann müssen es die Maschinen können. Und das sind wirklich unfassbar teure Maschinen, die Apotheken sich da hinstellen. Das Gleiche gilt für ganz viele andere Bereiche, weil wir eben sehr hohe Hygienestandards sowohl pflegen möchten als auch auferlegt bekommen. Und da das Thema Nachhaltigkeit, sprich nicht Einweg, sondern Wiederverwenden, Upcycling, Recycling, das mit reinzubringen, ist mitunter schwierig. Ein Positivbeispiel ist zum Beispiel eine Handwerkgruppe, die wir in einer Einrichtung haben, wo ganz aktiv Upcycling betrieben wird mit den Bewohnern. Die haben zum Beispiel einen Tischkicker gebaut, vor dem man auch sitzen kann, aus einem alten, nicht mehr benötigten Esstisch und ganz vielen anderen Materialien, die irgendwie übergeblieben sind. Sowas kann man total gut machen. Man braucht halt das Personal, die Zeit und die Materialien dafür. Aber im großen Rahmen von Beschaffung, von Innovationen ist es manchmal einfach ein bisschen schwierig, personell, finanziell und auch was die rechtlichen Vorgaben betrifft.
Ja, sehr spannend, weil das Thema Nachhaltigkeit in der Pflege wird auch in der Öffentlichkeit bisher so gut wie gar nicht diskutiert. Nils, kannst du uns auch noch mal abholen, ob PulsNetz, also wie ihr euch da positioniert als Zukunftszentrum?
Wir haben das Thema natürlich auf dem Schirm und es ist tatsächlich, wie Kim auch sagte, so ein Querschnittsthema, wo man jetzt gar nicht sagen kann, es gibt so das eine Ding, was jetzt irgendwie die Pflege machen muss, um nachhaltiger zu werden. Das Thema Müllabfall und die Spannung gerade zum Thema Hygiene hat Kim ja gerade auch schon skizziert. Man muss jetzt aber natürlich auch entgegenstellen, dass die Pflege an sich in ihrer Produktion, in Anführungszeichen, wenn ich den Begriff nicht mag, jetzt ja nicht irgendwie schädlich agiert. Also keine Produktionsprozesse, wo irgendwelche Giftstoffe abfallen oder ähnliches. Das heißt, ich glaube, es ist ein Thema, wo man sensibel sein muss, wo man nach Möglichkeit auch ein bisschen hingucken kann. Auch so Thema wie Neubau oder Grundsanierung von Pflegeheimen oder so. Das sind dann auch Themen, wo das irgendwie stärker mit reinkommt, sei es Wärmedämmung, sei es irgendwie Solarmodule auf dem Dach oder die Heizung, die Heiztechnologie. Das sind aber ja auch Fragen, die hat fast schon jede Privatperson in gewisser Weise irgendwie auf dem Blatt. Ich gehe erstmal davon aus, dass die Pflege natürlich an der einen oder anderen Stelle gucken sollte, was sie tun kann, aber nicht der primäre Adressat sein kann, wenn es darum geht, irgendwie Nachhaltigkeit voranzubringen, ohne jetzt natürlich es dabei dann komplett zu vergessen.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage an euch beide und wollte euch fragen, was ihr anderen Pflegeeinrichtungen mitgeben möchtet, damit sie sich auch auf dem Weg in die Zukunft machen.
So zwei, drei Dinge finde ich immer ganz, ganz wichtig. An ganz allererster Stelle, nehmt die Kolleginnen und Kollegen bitte mit. Ich glaube, es findet niemand etwas schlimmer, wenn er was vorgesetzt bekommt, arbeite damit am besten, ohne damit richtig was anfangen zu können. Ich habe es erlebt, dass viele Kolleginnen und Kollegen einen super Input liefern können, nicht weil sie unbedingt viel Erfahrung mit Technik haben, sondern weil sie natürlich die Berufserfahrung haben, aber weil sie auch einfach kreativ sind. Weil gerade Menschen in Bereichen, wo immer zu wenig Arbeitskraft ist, gleichzeitig zu viel Arbeit, sind sehr gut darin, Workarounds zu schaffen, die einfach einen Mehrwert bieten können, wenn man versucht, analoge Prozesse auf digitale Prozesse umzustellen. Das sollte man in jedem Fall immer, immer mitnehmen. Und gleichzeitig aber auch herauszufiltern, was brauchen die Kollegen eigentlich, um digital auch arbeiten zu können. Und das heißt nicht, ich stelle denen einen leistungsfähigen Computer dahin. Das heißt auch, ich erkläre denen, wie sie mit diesem Computer umgehen und wie sie sich selber helfen können. Das ist an allererster Stelle ganz wichtig. Und ganzheitlich denken. Das ist so unfassbar wichtig. Das erleben wir jetzt gerade wieder. Es hilft mir nicht, wenn ich eine digitale Pflegedokumentation zwar habe, aber keine Schnittstellen habe zu Ärzten, Apotheken, Praxen und nach hintenrum alles wieder faxe, zurückgefaxponge, dann irgendwelche Dinge wieder einscannen muss.
Ich würde quasi noch einen Schritt zurückgehen. Und Kim, du hast jetzt so ein bisschen die Situation geschildert, wenn es schon die Personen beim Träger oder in der Einrichtung gibt, die das Thema voranbringen wollen, da irgendwie auch schon eigene Ideen oder Gedanken haben. Ich würde nochmal den Schritt zurücknehmen. Wenn man selber jetzt sagt, soweit bin ich eigentlich noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht, auch als beispielsweise beim Träger, so ob das was für uns ist und was da und wie ich da rangehen soll, dann würde ich auch nochmal die Neugier einfach nach vorne stellen. Da würde ich auch noch genau nochmal die Möglichkeit, was genau anschließend an Kim jetzt gerade sagen, nehmt euch Leute mit, ne? Wenn ihr selber euch anfangt, auf den Weg zu machen beim Träger, nehmt euch gleich Leute aus den Einrichtungen mit, die sich mit euch auf den Weg machen wollen und dann macht auch ruhig die ersten Schritte schon zusammen, das ist, glaube ich, das beste Einziehen. Und dann nutzt tatsächlich, dass jetzt das Eigeninteresse natürlich nutzt, so Angebote wie von den Zukunftszentren, ob das jetzt wir sind in unseren drei Bundesländern oder die KollegInnen in anderen Bundesländern, die teilweise auch einen Themenaspekt Pflege in ihrer Arbeit mitbedienen. Nutzt solche Angebote, schaut euch das an, fasst es an, hört zu. Am Anfang, zumindest unsere Sachen, kosten ja nichts, außer ein bisschen Zeit.
Nils, vielen Dank. Das ist ein gutes Schlusswort. Und auch dir, Kim, vielen Dank für eure beiden Einblicke, die sehr spannend waren, sehr, sehr, sehr kreativ, sehr informativ. Ich glaube, Tanja, wir haben wieder wahnsinnig viel mitgenommen in unserer Runde und wahrscheinlich am meisten selbst gelernt. Wie geht es dir?
Ja, also ich fand das auch wieder eine ganz tolle Episode und ich habe enorm viel heute wieder gelernt. Jede Folge, das ist, macht einfach so einen Spaß.
Kim, Nils, vielen Dank. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder sendet uns eine E-Mail an zukunftsmusik@rkw.de. Um keine Zukunftsmusik mehr zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal. Mehr Informationen zum ESF-Plus-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet ihr auf unserer Website zukunftszentren.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier in der Zukunftsmusik.